Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So Jens, heute kannst du dir mal die ersten 5 Minuten Zeit lassen. Ich muss mal das lange Wochenende in Stuttgart Revue passieren lassen.
Das will doch keiner wissen.
Doch, bestimmt. Ich habe es ja so ein bisschen mitgepostet. Ich habe mich ja in Stuttgart mit meiner Familie zusammen, dann mit Mario und mit Björn getroffen, mit denen ich auch zusammen in den USA war. Und wir waren dann bei Detroit Performance, bei Sönke, der uns dann wunderbar geholfen, assistiert, die Bühnen zur Verfügung gestellt, sein Werkzeug zur Verfügung gestellt hat, damit wir, ich nenne es mal, eine große Inspektion am Chevy S10 Pickup machen wollten, an dem Chrome und Flammen Project One. Und also eins vorab, es hat alles mega gut funktioniert. Ganz cool war, wir hatten halt so ein paar Verschleißthemen, die wir machen wollten. Lenkung komplett neu gemacht.
Wieder den Originallack zurücklackieren?
Ja, genau. Dinge wie Radlager neu erneuern und einstellen, habe ich dann auch gelernt. Das Tolle war, ich durfte fast alles selber machen und mir wurde so ein bisschen assistiert. Mario hat Bilder gemacht die ganze Zeit und gefilmt und Björn hat mir geholfen, der kann auch sehr, sehr gut schrauben. Und Sönke ist halt der Profi gewesen, der weiß, wie alles geht und immer gesagt hat, was wir tun sollen. Das Verrückte war, das Auto hatte halt ein Problem und zwar, und damit ist auch der Vorbesitzer nicht richtig klargekommen, der Motor lief zu fett. Und durch diesen zu fetten Lauf hat er natürlich zu viel verbraucht und lief auch in manchen Drehzahlbereichen dann auch nicht wirklich gut, auch nicht wirklich powerful. Und er konnte diesem Problem nicht Herr werden. Was wir gesehen hatten, waren, dass schon mal die Lambda-Sonden erneuert wurden. Die waren recht neu, konntest du erkennen. Aber wir haben trotzdem nochmal alles aus Amerika neu bestellt. Lambda-Sonden, Zündkerzen, Zündkabel. Und das war halt das, was Sönke getippt hat, weil das Interessante ist, bei einem 98er Chevy, der hat schon OBD2, das heißt, den kannst du komplett auslösen, kannst komplett sehen, was da so nicht stimmt, und das eigentliche Problem bei dem Auto war das Thermostat, und zwar hat der Vorbesitzer irgendwann mal ein Thermostat gewechselt und wollte dem Auto was Gutes tun und hat ein Thermostat genommen, was früher öffnet als normal. Was passiert dann? Er wird nicht warm. Nee. Und dadurch, dass er halt nicht warm wird, sagt er immer, ich brauche mehr Sprit, ich brauche mehr Sprit, ich brauche mehr Sprit und läuft permanent zu fett. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das alles gewechselt. Zündkerzen sahen auch echt nicht gut aus. Und danach lief er schon gut, aber die Zündkerzen waren auch schon so schmutzig verrußt, dass wir die dann auch nochmal erneuert haben. Und seitdem, jetzt ist es wirklich alles super und perfekt. Und was verrückt ist, und wie schon gesagt, Sönke ist halt Profi, vor allem eben auf dem US-Gebiet, aber wirklich so durch die Bank weg, was so die automobile Technik angeht, auch was das Thema Elektrik angeht. Du hast ja vielleicht die Hupe gehört, die hat ja, der Pickup hat ja die Hupe vom General Lee, also von Dukes of the Hazzard. Und ich hatte nur gesehen, dass da eine drin ist, die war aber abgeklemmt. Und Sönke hat das innerhalb von, ich sag mal, wenigen Minuten, hat er ein neues Relais und alles Mögliche, alles neu verkabelt und dann funktionierte die sofort. Ich sag mal, hast du irgendwie, woher kannst du denn das mit der Elektrik so gut? Sagt er, naja, ich schraube seit Jahrzehnten an Polizeiwagen, an amerikanischen, und da kannst du Elektrik, weil die Elektrik von den Dingern ist bei jedem anders, sie funktioniert bei keinem und du brauchst halt Ideen und Lösungen, sonst bringst du halt diese Technik nicht zum Laufen, ne? Weil wirklich jede Polizeibehörde in den USA hat einen anderen Lieferanten, der die Dinger dann verkabelt und die Blaulichter anbringt, und das ist ja eine Philosophie für sich. Übrigens, er hat auch, jetzt hoffentlich hat keiner Größeres, aber er hat Deutschlands größtes Lichtbalkenmuseum. Das heißt, er hat da alle Lichtbalken aus Amerika, die es je gegeben hat, aus den 70ern bis heute. Und so diese Entwicklung von, ich sag mal, zwei Parabolleuchten, die mit einem Riemen miteinander verbunden sind, bis hin zu diesen ganz modernen LED-Dingern, die in Amerika ja aussehen, als wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Rave stattfindet. Ja, gut, das ergibt sich natürlich, wenn du an solchen Autos schraubst. Und das war wirklich mega. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Es funktioniert alles, es ist alles top und das Auto fährt. Du würdest dich wundern, weil ich musste lachen, als ich in der Krumm und Flammen gelesen habe, dass er durch die Kurven geht wie ein Go-Kart, habe ich gedacht, ist das nicht ein bisschen übertrieben bei einem Chevy S10? Aber wenn du den natürlich mit der Art und Weise, wie sie es gemacht haben, nämlich mit einer anderen Radnabe, vorne und hinten insgesamt dann 13 cm tiefer legst und du aber trotzdem dann alle originalen Dämpfer und auch Federn fahren kannst, hat das Auto halt einfach nur einen um 13 cm niedrigeren Schwerpunkt und klar fährt das gut. Also das ist wirklich begeisternd gewesen. Ich bin mit ein paar Strecken mitgefahren, so durch, da gibt es ja auch so ein paar Berge und Kurven. Ich war begeistert. Also ich war wirklich begeistert, wie das Auto liegt und wie das fährt. Fährt super und auch total modern. Und ich bin richtiger Fan geworden von dieser auch super einfach zu schraubenden Chevy-Technik. Das ist nicht letzter Stand irgendwie, was wir als letzter Stand bezeichnen.
Nein.
Aber es war super.
Da sind wir wieder bei so gut wie nötig.
Ja, da gibt es ja diesen, es gab so einen Panzerwitz aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie hieß der deutsche Panzer nochmal? Ich kenne nur den amerikanischen drauf. Der amerikanische hieß ja Abrams. Und wie hieß der deutsche Panzer? War es ein Tiger oder wie hieß der deutsche Panzer?
Keine Ahnung.
Naja, auf jeden Fall hieß es damals, man braucht 10 Abrahams, wenn es ein Tiger ist, um einen Tiger zu schlagen. Und da gibt es den Spruch von den Amerikanern, okay, we sent 11. Weil die halt so viele davon schnell bauen können, ja, dass sie halt sagen, okay, dann schicken wir 11. Wenn man 11 braucht, um einen zu schlagen, schicken wir halt 11.
Ja.
Und mit den Autos ist diese Technik ja in vielerlei Hinsicht wirklich einfach. Aber, und die hat halt, also die Achse, allein die Achse, die Lenkung, die wir erneuert haben, hatte, boah, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, 6 Schmiernippel. Ja? Aber cool, also du lernst halt was darüber und es funktioniert. Und und dann darüber hinaus, also vielen, vielen Dank nochmal, Sönke. Darüber hinaus war ich dann am Sonntag mit meiner Familie zusammen und Mario und Björn zusammen in den Museen, und zwar bei Mercedes und bei Porsche. Warst du schon mal im Mercedes und im Porsche Museum?
Nein.
In beiden nicht?
Nein.
Okay. Ich war vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren ja schon mal im Mercedes Museum und es war ein ähnlicher Effekt. Vieles war sehr, sehr beeindruckend, architektonisch sowieso, aber es ist irgendwie schade, weil ja, du hast halt nur ganz wenige Exponate in Bezug auf das, was Mercedes eigentlich zeigen könnte. Und dir fehlen dann eben auch so bestimmte Autos da drin. Und wenn ich mich nicht ganz verguckt habe, dann stand im ganzen Museum nicht 124er. Also egal was, ne? Kein Cabrio, kein Kombi, keine Limousine, kein Coupé.
Das ist das Problem, dass es bei den Machern einfach noch nicht angekommen ist.
Ja, aber andererseits stehen da dann halt, also voller Ehrfurcht, ich vor einem Auto, muss ich echt sagen, stand ich voller Ehrfurcht, vor dem 129er SL von Lady Di.
Ja.
Dem paillettroten Meleda Beige, das ist schon so, oh, okay. Und dann stand dahinter, und da war ich echt so ein bisschen, ich weiß nicht, da steht dann dahinter der 190e 2,3 von Nicolas Cage. Ja? In so einem Zustand, wo ich sage, würdest du den wohl nicht handeln? Wenn ich dann dran gucke und sehe irgendwie so einen Auspuff, der amerikanisch Zubehör ist, ein Rohr hat, was ein 2-3er nie hatte, der hatte immer zwei, ja, also kein 16-Ventiler, normaler 2-3er, ne? Naja, also, ja, weiß nicht, also ich finde das Museum toll, ich kann das auch nur jedem empfehlen, das ist eine tolle Zeitreise, selbst meine Tochter fand das wirklich super, zumal das eben so gemacht ist, dass du von oben die runtergehst und dann auch immer so die ganzen Jahrzehnte und die Besonderheiten der verschiedenen Jahre dort beschrieben bekommst. Nicht nur in Bezug natürlich auf Mercedes, sondern eben aufs Weltgeschehen. Und danach sind wir dann zu Porsche gefahren. Und bei Porsche wiederum stand ich da und habe gedacht, okay, das ist natürlich anders gelöst hier. Was die gemacht haben ist, und das ist cool, sie haben moderne Autos mit dazwischen gepackt. Und zwar moderne Autos dann in geilen Farben. Ja, in diesen ganzen Farben, die Porsche dann so hat, bei denen du so sagst, ah, das sieht aber cool aus, habe ich aber auch noch nie gesehen. So, mhm. ne? Und als ich dann dachte, ah, das Porsche Museum ist irgendwie gefällt mir das in der Art und Weise besser, ne? Stand ich so auf der Rolltreppe nach unten, um zu gucken, was es da gibt, und stellte fest, ach so, das war's schon. Weißt du, so, ach so, ja, okay. Ah, ja, das ja auch, so. Also weil dieses Ganze, ja. Also was da schon stand, ein Auto für dich übrigens, habe ich auch ein Bild von gemacht, der war perfekt. Da steht ein Panamera, erste Serie, keine schwarzen Scheiben, blau Metallic, beiges Leder. Mega. Sieht richtig, 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 richtig gut aus. Und es freut mich, dass der auch im Museum so steht.
Ja. Ja. Aber wo wir gerade beim Museum sind, ich war auch im Museum.
Ja, du warst doch aber in einem,
High-End-Museum. Ich war in einem richtigen Museum. Ich war in der Low Collection.
Ja.
In Dietzelhöltl, also irgendwo in the middle of nowhere. Unglaublich. Unglaublich. Durch den lieben Herrn Seekamp hatte ich dann eine private Führung. Mhm. Und zwar der Uwe Schüler, das ist ein Mitarbeiter der ersten Stunde von dem Herrn Lowohl, der das Museum eigentlich mit kuratiert hat und mit aufgebaut hat. Mhm. Der wohnt auch dann im Dorf. Ich habe den auf dem Handy angerufen und der kam dann runtergelaufen, zwei Straßen von seinem Wohnhaus. Und der hat mir jedes Exponat erklärt. Mhm. Zu jedem Auto, jede Geschichte. Mhm. Und das Faszinierende an diesem Museum ist, es steht immer das Auto dann da. Mhm. Nicht irgendeins, sondern es ist das. Mhm. CLK, GTR, Fahrgestell Nummer 1 natürlich. Mhm. Weißt du, so. Mhm. Oder ganz spannend auch, was ich gar nicht wusste, von diesen blauen, hellblauen Rallye-Heckflossen mit dem weißen Dach, wo hinten dieser Nafta auf
ja.
gibt es nur einen einzigen echten Wagen, der steht da.
Mhm. Okay.
Weil Mercedes hat wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, gab es 9 und Mercedes hat 8 Stück sind verschrottet worden. Die haben Crashtesten vom Kran runterfallen lassen worden, was man halt früher so gemacht hat mit den Autos. Und den Wagen hat eine Rallye-Fahrerin, die mal barfuß gefahren ist, privat behalten und ist ein bisschen 70er Jahre privat gefahren.
Eine Rallye-Fahrerin, die immer ist barfuß. Hast du an den Pedalen gerochen?
Ja, nee, habe ich nicht. Das ist kein Scherz. Und Mercedes hat das auch verifiziert, das ist der einzig echte. Alles, was sonst so rumfährt, sind alles Nachbauten von den Autos.
Okay.
Und dieses Museum, die Auswahl der Exponate ist halt unglaublich, aber es ist halt auch die private Sammlung von dem Herrn Loh, die er nur öffentlich gemacht hat. Mhm. Was der da zusammengetragen hat, der Frank zeigt mir gerade ein Bild von dem Panamera, bis auf die gelben Bremszettel gefällt er mir wirklich gut. Mhm. Die würde ich schwarz lackieren lassen, damit es keiner mehr sieht, dass sie gelb sind. Diese Loh Collection, Leute, ihr müsst da hinfahren, das ist einmalig. Die Story der Autos ist einmalig. Die Autos auch, also die Exponate sind halt auch einmalig.
Okay.
Und ich hatte natürlich obendrein durch diesen netten Kontakt auch noch einen persönlichen Einblick in die Bereiche, wo man als Besucher nicht hinkommt. Und da ist mir dann die Luft weggeblieben. Aber da darf ich auch nicht so genau drüber sprechen, was ich da gesehen habe. Unfassbar. Wirklich unfassbar, dass jemand mit so einer Akribie und wie soll ich sagen, mit so einer Liebe zu diesem Thema, das Thema ist sehr Motorsport angelehnt, weil es sind viele Sportwagen oder Rennwagen da auch, diese Exponate zusammengetragen hat. Oben ist ja Ferrari-Sonderausstellung gerade. Da steht zum Beispiel der Formel-1-Rennwagen von Ferrari, der die meisten Grand Prix-Siege jemals gefahren hat. Mhm, weißt du, also wenn, dann besitzen die auch das richtig geile Zeug. Mhm. Also wirklich unfassbar. Ihr müsst da hinfahren, Leute. Das heißt ja Nationales Automuseum. Also das ist noch tief gestapelt, der Name. Und die haben ja nach der Eröffnung von der FIA auch einen Preis gekriegt, ne? So einen Kulturpreis. Also mehr als verdient. Das ist wirklich, ich habe ja schon viele Automuseen auch gesehen. Das ist alles dagegen ist es ein Scheiß. Wirklich, das ist wirklich.
Muss ich mir unbedingt mal.
Frank, du wirst, da ja. kommst du aus dem Staunen nicht raus.
Ja, muss ich unbedingt machen.
Was da steht.
Muss ich unbedingt machen.
Da steht zum Beispiel, die ersten vierrädrigen Mercedes, ich habe den Namen vergessen, steht von 1898 einer da, unrestauriert. Mhm. Ja, du stehst. Mhm. Die haben sehr viele unrestaurierte Autos, die erhalten Also
geil. Da legen ja, das ist Wert natürlich auf. Cool. Ja, das ist natürlich cool. Navarro, daran erkennst du natürlich die Authentizität. Ja, das Problem ist ja, du kannst ja das erste Dreirad von Mercedes, gibt es ja viele Nachbauten von,
genau.
Weil die dann irgendwie bei den Mercedes-Händlern in den Showroomen standen.
Genau.
Und klar, die Authentizität der Fahrzeuge erkennst du
an den Lichtrestaurationen. Und diesen hier übrigens, dieser Wagen, der hat ganz lange Henry Ford gehört, der Mercedes.
Ja, das, die Geschichte dazu kenne ich. Ich weiß.
Das Auto ist
das. Ja, ja.
Das Auto ist
das. Ja.
So, und die auch überhaupt, dann steht da ein Lincoln Continental Cabriolet, weiß es. Denkst du, also irgendwie passt das nicht so ganz. Ja, wegen der Story steht es da. Das ist das Auto, mit dem Kennedy vom Flughafen abgeholt wurde. Das ist das letzte Auto, in dem John F. Kennedy lebend gefahren ist. Das sind umgestiegen in Schwarzen erschossen worden. Und dieses weiße, also dieses Auto, was dem, so, oder auch diese, die ganzen anderen Exponate, die haben, dann steht der erste Rennwagen von Klaus Ludwig, den haben die.
Mhm.
Das ist ein Ford von, also Ford Krapp, also ich bin im Siegerland aufgewachsen, Krapp ist der Ford-Händler da, und Krapp hat selber Rennwagen gebaut, und auch so Sportautos, immer unstellbar Krapp auf den Autos drauf. Und der ist weiß-rot und verbreitert und hat auch einen fetten Motor drin, sieht aus wie so ein Zack-Speed-Auto eigentlich. Jetzt steht da, also der, das ist der erste Rennwagen, mit dem Klaus Ludwig richtig Rennen gefahren ist. Der letzte war ja ein CLK DTM-Wagen, mit dem er Meister war. Der steht da auch. Weißt du, so, also diese, das ist so geschichtsträchtig, wenn du da stehst. Manchmal läuft dir so ein Schauer der Ehrfurcht runter, wenn du, also wenn du als Automobilist begreifst, das ist ja noch eher als einer, der, du stehst ja und sagst, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Stehst da und schüttelst den Kopf. Der 959, der da steht. Ja, das ist der Test 959, der BBPW 670.
Der überall.
Der dann Walter Röhr gehört hat und sie haben ihn von Röhr gekauft, weißt du? So. Aber das Auto, also das ist er ja.
Ja, weißt du, was das Gute ist an Herrn Loh?
Ja?
Der wird sich bei jedem Auto über den Preis einig. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, gut, klar. Das hat mit Geld, ums Geld ging es
ja nicht. Naja, ja, nein, aber du weißt ja, was ich meine. Also, das ist ja so ein Thema, dass mit dem weiß jeder, wenn der was haben möchte, kann man mit dem das gut verhandeln, weil am Ende klemmt die Säge nicht, weißt du?
Nein, es geht ja
nicht im Portemonnaie.
Nee, aber das Interessante ist halt, mit welcher Akribie diese Fahrzeuge zusammengesucht worden sind. Und da war der Uwe Schüler halt maßgeblich daran beteiligt, an diesem Aufbau der Sammlung sozusagen.
Also, ja.
Sondern das hat ja eine gewisse Struktur auch.
Ja, das ist im Grunde, muss man halt sagen, dass oftmals die Story genauso schwer wiegt wie das Auto an sich. Definitiv. Und das ist das Entscheidende, ist bei den Autos, genau.
Ist ja auch hier so, die Geschichte ist immer das, was es hinterher ausmacht, also wenn es eine Story zum Auto gibt, ne?
Was ich übrigens, ich habe es ja eben angesprochen, in dem Mercedes-Museum kein 124er, aber im Porsche-Museum stand natürlich einer. Der wird auch gerne mal fotografiert. Da steht nämlich ein E500 Limited drin.
Och,
so.
Das wundert mich.
Und wundert dich das? Naja, also pass auf. Und das Interessante ist, dass ich mir den Text durchgelesen habe und dachte, Leute, das ist so aber auch nicht richtig, wie ihr das da schreibt. Und im englischen Text ist es noch mal härter ausgedrückt. Ich kann das vorlesen, ist relativ kurz. Der Mercedes-Benz E500 wird von Porsche im Auftrag von Mercedes modifiziert und gefertigt.
Ja, ja. Limited ist ja schon Facelift.
Ja, die werden auch da gefertigt, die wurden alle dort gebaut.
Also
aber, modifiziert und gefertigt. Also modifiziert, ja, weil Dinge da dran per Handarbeit modifiziert werden mussten und das ist bei Porsche passiert, stimmt. Das in Weissach überarbeitete Fahrwerk liegt 23 mm tiefer. Also als was?
200 Diesel.
Als das vom 200 Diesel oder was? Und das ist überarbeitet worden? Nee, es ist halt nur, also ich meine, die Teile wissen wir ja alle, die kommen aus dem 129er. Das optimierte Vierventil.
Ja, aber hat vielleicht ein Porsche-Ingenieur gesagt, wir machen es so.
Naja, nein. Nee, auch nicht. Also der optimierte Vierventil V8 des V400 SSL, also jetzt nochmal.
Wo Frank das vorliest, bilden sich gerade in der Mitte der Brillengläser Sterne.
Der optimierte Vierventil V8 Motor des 500 SL, also das klingt jetzt so, als wäre der von Porsche optimiert, oder?
Ja.
Weil der ist ja nicht verändert, er ist ja der gleiche Motor, 326 PS Motor aus dem 500 SL.
Das ist ja was anderes.
Mhm. Und eine neu entwickelte Bremsanlage verleihen dem E500 die Charakteristik eines Hochleistungssportwagens. Also nochmal auch da, die Bremsanlage ist die aus dem 129er. Gleiche Teilenummer, alles gleich. die,
nimm das doch nicht so.
Was? Das steht im Porsche-Museum. Natürlich ja, nehme ich das.
Steht ja nicht im Mercedes-Museum.
Muss doch dann den Anspruch doof. Haben, richtig zu sein. Nee,
dann wär's doof, wenn es im Mercedes-Museum so stehen würde.
Ja, und der Witz nein, ist...
musst du nicht zwischen den Zeilen lesen. Lass doch so stehen. So alles gut.
Nee.
Nee.
Nee, nee. Nee. Ich finde es irgendwie, irgendwie finde ich das freaky, weil da muss doch
richtig dran stehen. Die hören uns wahrscheinlich zu auch.
Ja, wahrscheinlich bitten sie mich dann, das nochmal richtig zu schreiben.
Liebe Porsche-Leute, der Frank schreibt den Text euch richtig und schickt ihn euch zu. Ungefragt jetzt natürlich.
Ja, ich hab das.
Und es wäre schön, wenn ihr den auch umsetzen würdet und uns dann ein Bild schicken würdet, damit wir auch sicher sind, dass ihr das jetzt richtig macht.
Ja, und ich stand dann in dem Auto und dann da waren natürlich viele Pärchen, die da lang gegangen sind, und dann haben die Männer oft zu ihren Frauen gesagt, ich stand da wirklich nur 5 Minuten, die haben dann gesagt, ja, das ist der mit dem Porsche-Motor.
Ja.
Ja, nein.
Ach, Frank.
Oh, Mann, ey.
Aber guck mal, der wusste, die freuen sich doch, die Leute.
Ja, die freuen sich. Ja, weil das Witzige ist, dass tatsächlich die Damen häufig da standen und gesagt haben, warum steht denn jetzt hier ein Mercedes im Porsche-Museum? Zu Recht. Nein, aber die hatten tolle Sachen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und es ist in jedem Fall eine Reise wert.
Frank geht ja nie wieder hin, weil dieser Text da falsch war.
Die lassen mich nicht mehr rein, ich bin da auf der schwarzen Liste. Dieses Drehkreuz, dieses Drehkreuz bleibt rot.
Ab jetzt ja.
Klang, klang.
Ab jetzt, ich hatte übrigens auch einen sehr interessanten Einblick hier letzte Woche. Der letzte Besitzer des Saabs, der hat den Saab 900 Turbo gebracht.
Ja.
Weil er nochmal für 3 Jahre in China bleibt, der ist in einer... Wir müssen es ja nicht genau sagen, wer es ist, in einer sehr leitenden Funktion bei Volkswagen China, also in einer sehr hohen Position. Mhm. Wir haben uns über chinesisches Autofahren, über das, ganz interessant, Sachen, an die man nie denkt eigentlich. Da ist zum Beispiel der neueste, wenn dein Auto nicht per Zuruf, also per App einparken und ausparken kann im Parkhaus, dann brauchst du es, dann wird es schon nicht mehr gekauft. Das ist das Neueste jetzt. Mhm. Und die Autos sind ja alle relativ kompakt da, nicht so groß. Mhm. Und jetzt kommt diese Reichweitenangst, die wir so haben, haben die gar nicht, weil die gar keine langen Strecken mit Autos fahren. Habe ich nie drüber nachgedacht. So, die fahren ja alle Zug. Die fahren vielleicht am, keine Ahnung, Tag des Drachens alle mal im Auto aufs Land. Aber sonst fährt jeder Zug. Und er war auch 500
Kilometer. Gibt es da noch Drachen?
Weiß ich nicht.
Ja, weiß ich nicht.
Gibt's ist hier, geil. Gibt es doch hier, auch in jedem zweiten Haushalt einen
Drachen. Ja.
Das ist ja, komm.
Okay. Und viel Spaß heute Nachmittag zu Hause.
Genau, ich habe keinen Drachen zu Hause. Meine Frau hat heute Haftdienst übrigens. Die sitzt im Untersuchungsgefängnis, die sehe ich erstmal heute nicht.
Echt? Was hat die gemacht?
Ja, nee, weil. Weil immer, das Krasse ist, immer wenn gutes Wetter ist, sitzen viele im Untersuchungsgefängnis, die abgefertigt werden müssen.
Ja?
Ja, ist so. Wenn das Wetter gut ist, ist es voll am Wochenende. Und weil
warum denkt das zusammen?
Nee, weil die Straffälligen auch bei Regen keinen Bock haben, rauszugehen und
Zeug zu machen. Ja, cool. Okay.
Nice to know. Ist das echt so? Ich hab gestern Abend gesagt, du hast Haftdienst im OG. Naja, gut, war gutes Wetter, dann ist da wieder was los.
Ja, lustig. Ja.
Und er ist zum Beispiel mit dem Zug gefahren nach Shanghai, irgendwie 400 Kilometer. Und er sagt, diese Züge, diese Sauberkeit und Ordentlichkeit und diese Pünktlichkeit, du kannst dich auf die Minute verlassen, dass dieser Zug pünktlich ist. Und er hatte das so getimt, dass er überall nur 10 Minuten Zeit hatte zum Flugzeug sozusagen. Und zwar alles ganz exakt. Und das ist in China so. Mhm. Und dann denkt keiner drüber nach, ob ein Auto jetzt 700 Kilometer Reichweite hat. Das interessiert einfach gar keinen. Sondern da interessiert die neueste App-Funktion. Und halt das Neueste ist, dass die alle in den Parkhäusern die Autos rufen.
Ja.
Und so, dass das Auto dann kommt. Also automatisch von alleine.
Wie Nightrider.
Ja, das sind alles Sachen. Ich habe dann gesagt, ja, da frage ich keinen an. Das sehe ich gar nicht. Weil, aber.
Nee, ich bin ja auch
so. Sind die Märkte ja anders.
Ja.
Also, das vergisst man immer dabei, wenn wir uns hier darüber aufregen, dass die Autos nur 200 Kilometer weit kommen, ohne Strom zu tanken. Wobei ich habe jetzt gelesen, welches Auto hat jetzt so einen.
Der neue CLA.
1000 Kilowatt. Nee.
1000 Volt meinst du?
Nee, das war kein Mercedes.
Nee, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch gelesen, aber keine Ahnung. Aber der Mercedes.
Ach, das war ein BYD.
Ja, genau.
BYD mit 1000 Volt Ladetechnik, der irgendwie auf 100% in 3 Minuten den Akku lädt. Ne?
So. Ja.
Ja, das ist ja das, wovor die Deutschen alle Angst haben.
Nee.
Da ist es dann doch.
Ja. Ja.
Wie ja? Ja, ist so.
Ja, lass mal über den Saab sprechen. Den finde ich nämlich ziemlich geil. Habe ich mir eben angeguckt.
Der Saab ist der Hammer.
Was ich total cool finde, wenn du da drin sitzt. Also es gibt ja so ein paar Saab-Spezifika. Ich habe das schon ein, zwei Mal gesagt, aber man kann das ja wiederholen, wenn man über 4 Jahre Podcast macht. Erstmal ist der Einstieg in das Auto total geil, weil das Auto keinen Schweller hat, der bis nach außen steht, sondern der Schweller, der ist so verjüngt nach innen, weil genau. Die Tür ihn quasi umschließt. Ja. Das heißt, das Ein- und Aussteigen bei dem Auto ist immer deutlich angenehmer als bei anderen Fahrzeugen, weil du sitzt sofort im Sitz. So, das ist das eine. Das andere ist, dass du diese geile Panorama-Frontscheibe hast bei dem Auto. Ja. Es ist das letzte Auto mit einer Panorama-Frontscheibe. Du hast quasi, wenn du da drin sitzt, wird die A-Säule fast weggezaubert in deinen Augen, weil die ja auch recht senkrecht steht.
Ja.
Und du hast einen unfassbaren Blick nach draußen, der wirklich besser gar nicht sein kann. Und die A-Säule ist auch noch recht schmal mit dem Türsteg. Ja. Das ist einfach super. Dann sitze ich da drin und denke, okay, cool, Originalradio, grundig vor Saab. Und wie heißt das? Nyköping.
Römisch 2.
Man erkennt, dass das ein Grundig-Radio ist. Die haben ja so ein bisschen so ihre eigene Art gehabt. Ja. Total schön. Und der Innenraumzustand ist halt wirklich so, dass du sagst, okay, so muss er sein. So ja, exakt.
190 gelaufen. Ich habe den ja schon mal verkauft vor ein paar Jahren an den jetzigen Besitzer. Und das Auto ist in einem unglaublichen Zustand für so einen Saab. Erstmal ist es ein Turbo 16, also ist ein Turbo 16S mit roter Zündbox.
Achso, Zündbox, okay.
Roter Zündbox, also die 180 PS, die Max-Version. Mhm. Hier aber trotzdem in einem Cut, was viele nicht wissen, im letzten Baujahr konnte man auf Wunsch auch da einen Cut bestellen. Das hat er. Das wurde auch kein H-Kennzeichen. Und dann hat er halt in Anführungsstrichen Pappe ist nochmal 5 PS wieder weniger oder so. Also es gab rote Box auch mit Cut. Da werden jetzt 50 Prozent sagen, gab es nicht, doch gab es. Es steht in der Preisliste, die ist dabei und der Katalog auch. So. Und der Wagen hat es halt auch. Ist ein deutsches Auto, lückenlos Checkheft gepflegt.
Schwarz-Schwarz.
Schwarz-Schwarz ist komplett nachlackierungsfrei. Komplett.
Der sieht, und der Witz ist, der Lack sieht so top aus, das Schwarz. Also so richtig schöner, tiefen Glanz, glatt.
Und okay, krass, der hat nicht ganz lange einem wirklichen, unglaublichen Saab-Sammler gehört, von dem habe ich ihn damals verkauft, der im Westen von Hamburg eine große Halle hatte mit, ich weiß nicht, wie viel 900er Saabs allein der hatte. Verschiedene Varianten, lange, kurze, verlängerten Sedan, allen Scheiß. Und das Auto, allein die Liste, was an dem Auto gemacht worden ist in den letzten Jahren, Das liest sich wie eine Restaurierung eigentlich.
Okay.
Und in der Gesamtheit, also im kompletten Erstlack 900 Turbo 16S mit roter Zündbox und Cut und so wie er da steht, einmal, find's nicht nochmal. Auch konserviert, rostfrei, dann die Felgen, ist die Aerofelge.
Das wollte ich gerade sagen, das sind die Aerofelge.
Ja, aber viel besser.
Aber die sieht irgendwie so freaky aus, weil die so glatt ist und dann die relativ kleine Öffnung hat, Speichen.
Ja, aber die ist ein halbes Zoll breiter. Die gab es nur auf Sonderwunsch in breiter.
Okay.
Die ist 6 Zoll anstatt 5,5 Zoll breit. Aha. Da war die so ein kleines Bett. An dem Auto ist alles besonders. Und der kostet 29,9. War ein riesen Shitstorm natürlich, wenn ich ganz dicht bin. Ich habe ihn damals für 26 verkauft, vor 4 Jahren wohlgemerkt. Das kostet halt 29,9, Punkt aus Ende. War in der Zwischenzeit auch im Service. Die Lenkung ist nochmal gemacht worden. Ist alles tipptopp. Es ist once in a lifetime, die Chance, so uns abzukaufen. Das ist ganz einfach.
Ja, glaube ich. Und er hat ja alles an Ausstattung auch. Ne? Also er hat eine Klimaanlage, er hat ein Schiebedach.
Klimaschiebedach, hat ein Soundsystem, hat diese Sitze mit Alcantara.
Nyköping 2 mit Soundsystem.
Er hat wirklich, also ein Spitzenauto ist das.
Ja.
Das ist das, wo
ist jetzt für mich der Saab.
Dieser Dreitürer.
Ja, ja, und eben, ja, die Form, dann eben, das ist ja einer der letzten wahrscheinlich in der Form. Was ist das im Baujahr?
92,
genau. So, und das war halt 100, kann man das sagen, 100% Saab?
Ja, natürlich.
100% Saab, genau. So, wenn du einen richtigen Saab fahren möchtest, den.
Ja. Genau. Ja. Wenn du ein bisschen Geld übrig hast, auch den, ansonsten nicht deiner.
Und wenn du ein bisschen mehr Geld übrig hast und richtig mutig bist, ne, und auch gerne mal jemand anders fahren lässt und dich hinten reinsetzt, dann musst du diesen Bentley kaufen.
Nee, der Bentley kostet aber 2000 Euro weniger.
Ja, aber du wirst die Kohle, ist gut, wenn du sie in der Hinterhand hast, auch wenn hier alles gemacht ist.
Ja, weiß ich nicht. Es ist gar nicht so teuer.
Ja, also.
Du musst halt, also bei dem Bentley muss man halt sagen, der verbraucht halt immer 25 Liter, ne? So.
Ja, so, aber genau.
Pass auf, es war eines der ersten Autos, jetzt kommt's, mit 750 Newtonmeter Drehmoment.
Ja, und, oh. Leistung, und Leistung ausreichend.
Ja, aber 750 Wahnsinn. Newtonmeter Drehmoment.
Ja.
6,7 Liter Turbo. Geiles Ding, du.
Das Ding ist so krank. Ich habe mich da hinten reingesetzt und bin dann so ein bisschen auf Entdeckungsreise gegangen.
Ach, ich musste übrigens, kommt das wieder, da haben wir über den Preis, hat da keiner gemeckert, haben nur welche geschrieben, oh, Unterhalt und so. Aber dann wieder habe ich das 964 Cabriolet, was gerade gekommen ist. Hatte ich ja,
da reden wir gleich drüber.
Nee, die Texte immer von den Leuten, dieses Rumgemecker über...
Das gehört doch dazu, Jens.
Nee, schade, ist ein Tiptronic, aber ich kann ihn gar nicht, mein Kontostand gibt es nicht her. Ja, dann muss die Scheiße auch nicht schreiben. Weißt du, es ist so, mich ärgert das. Nochmal, meine Seite ist kein Konfigurator, wie meiner geschrieben hat, sondern die Autos sind so, wie sie sind, so, wie sie jemand mal bestellt hat. Ja, so, Punkt aus Ende. Und dann schrieb einer noch, bei dem E55 Post schrieb einer dann PN, was so viel heißt, wahrscheinlich soll ich mir eine Nachricht schicken.
Ja.
Wenn du was von mir willst, ruf mich an. Aber ich renne doch nicht den Leuten hinterher und schreibe, was soll ich jetzt schreiben? Was schreibt man da?
Wenn einer, hallo.
Der schreibt nur PN.
Hallo.
Nur PN.
Ja, schreib doch hallo.
Hallo.
Apropos schreiben, aber das machen wir gleich. Also nochmal, zurück zum Bentley. Ich bin da ein bisschen auf Entdeckungsreise gegangen, weil so ein Auto sieht man ja auch nicht so oft, zumindest mal nicht in Natura. So, und in den Zeitungen gibt es das natürlich nicht her, dass du dich da mal reinsetzt. Also, das Erste ist, wenn du dich hinten reinsetzt, sind die Sitze, erstmal sind die strammer, als man erwartet. Also man denkt, das ist irgendwie so ausgefurzt, ist es überhaupt nicht, sondern das ist richtig, richtig strong. Du setzt dich da hinten rein und denkst, wow. Das Tolle ist, bei diesem Auto steigst du eigentlich aus wie aus dem SUV, ne? Also die Höhe des Sitzes und dieses Sitzgefühl da drin ist so, du stellst dein Bein auf den Boden und kannst aussteigen, ohne dass du dich auch nur ein Stück hochdrehen musst. Hinten drin hat das Auto eine Bar. Hinten drin hat das Auto Tische. Hinten drin siehst du den wunderbaren Lederdachhimmel, der komplett bis vorne durchgehend ist und der auch recht hoch ist. Also kann ich mein Cap auch auflassen. Dann diese speziellen Holzsorten. Also der hat im oberen Bereich ein etwas anderes Holz als im unteren Bereich und im unteren Bereich noch zusätzlich Intarsien. Dieses Stück alleine würde mich schon interessieren, wie die das herstellen und bearbeiten, weil das ist ja alles Handarbeit. Also an dem Auto ist alles Handarbeit. Diese Dinger wurden wirklich, da konntest du dir halt auch alles bestellen und wenn der sagt, ich will das so, dann hat er das so gekriegt. Und wenn er sagt, ich will den Baum aus meinem Garten, dann haben die gesagt, dann alles klar, fällst du den Baum selber oder sollen wir vorbeikommen? Und dann kommt da einer vorbei und fällt den Baum. So ungefähr ist das gewesen damals.
Macht dann für dich Laubsägearbeit.
So sieht's aus. Und dann hat er so fette Spiegel in der C-Säule. Also so, wo man wirklich in die C-Säule reinguckt und dann sehen kann, ob man irgendwie noch, keine Ahnung, vom Mohnbrötchen was zwischen den Zähnen hat. Sehr, sehr geil. Und dann hat er so Griffe, das sind so Laschen, die sind quasi horizontal im Dach angebracht und die kannst du dann so packen nach unten, kannst dich dann festhalten dran und wenn du sie loslässt, schnalzen die halt wieder so nach oben. Flock. Geil. Also das ist alles an dem Auto auch, es ist alles anders und ohne Kompromisse auf, ich sag mal, Details und auf Gewicht und auf irgendwie Preis, mehr ging dann doch nicht. Also mehr geht einfach nicht. Mehr als diesen Blödsinn, den die in dem Auto so alles gemacht haben, geht nicht. Das Einzige ist halt, dass das Auto am Ende ist, also ich glaube auch, das Gewicht bei dem Auto steht wahrscheinlich zwischen X und Y und dazwischen sind wahrscheinlich 350 Kilo, weil hängt halt davon ab, ob du im Garten eine Eiche oder eine Lärche hast. Eine Lärche. Naja, also auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, cooles Auto. Und ich finde die ja optisch sehr frech, ne? Also mit diesem Doppelscheinwerfer und so. Das sind ja so, irgendwie ist das so ein, wie aus so einem Werner-Comic, so wo der Schurke damit vorfährt, weißt du, so der Landvogt.
Ja.
Sehr, sehr geil. Bentley. Ja, kann man mal machen. Warum denn nicht? Ist auch übrigens witzig, weil der steht, glaube ich, nicht aus Zufall vor der weißen Wand, ne? Der passt in deine Parklücken hier so richtig nicht rein, ne?
Nee, passt ja nicht.
Nee, das geht nicht. Ja, dann neben dem Saab steht dieser wunderbare Vesuvio. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja, 993 Vesuvio, genau. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber die Stückzahlen, wo es nicht so ganz klar ist, einmalig mit der Stoffausstattung.
Die sieht schön. In Natura noch viel besser aus, als geil, man oder? Denkt. So irgendwie, weil, also zum einen ist die ja so unerwartet und zum anderen, wenn man die anguckt, denkt man, wer wünscht sich da noch Leder?
Nein,
so einen Quatsch. geilen Stoff mit diesem Porsche.
Das ist ja auch richtig feiner Zwirn, wenn du das
anfasst, ne? Ja, ja, ja.
Das ist so.
Oh. Ja, ist schon gut, ne?
Ja, ist mega. Ein ganz tolles Auto. Ich kann mir den leider nicht leisten, sonst würde ich ihn behalten.
Da sitzt man bestimmt richtig gut drauf, so im Feinripp-Unterhemd.
Ja, aber nein, das ist einfach, ich finde ihn so schön mit diesem Stoff sitzen. Da ist ja auch immer die Diskussion, wer ist ein Tiptronic, er muss einen anderen kaufen.
Ja.
Ich bin auch in einem gesetzten Alter, ich würde gerne Tiptronic fahren. Ich finde es angenehm, in der Stadt muss ich da nicht rumschalten.
Naja, oder du wartest ja halt deinen Rest deines Lebens, um einen geschalteten Vesuvio zu finden, der in dem Zustand ist.
Findest du ja nicht.
Und ja, dann eben. Hast du hier ja, eben.
Schon gar nicht mit Stoff sitzen. Und dann hast du, das ist ja schon die letzte Variante der Tiptronic, in Anführungsstrichen, bei den Luftgekühlten mit
Lenkradschaltung.
Und ich weiß nicht, also ich finde es super. Ich finde die Farbkombi ein Traum, dieses Vesuvio Metallic. Da muss ich übrigens sagen, war ich letztens verwundert. Das ist ja so ein Farbton, der geht ja in die Richtung wie diese neue Volvo-Farbe.
Ja.
Dieses dunkelrot Metallic. Und VW bringt plötzlich so ein Ding raus. Diesen VW Tayron war in der Automotorensport, dieser verlängerte Tiguan. So.
Tayron klingt immer wie so ein Boxer.
Ja, genau. Tayron heißt ja doch, ne? Genau.
Ja, ich weiß und das immer nicht.
Der ist in der Zeitung auch in so lila Metallic. Mhm. Und genau so steht er. Ich war heute Morgen nämlich mit dem Hund noch eine Runde laufen und bin dahin so durch, auf der Rückseite lang gelaufen bei VW Hamburg da, Fruchtallee. Da steht so einer draußen. Die Farbe ist geil. So ein richtiges, dunkles, lila Metallic mit so einem Brombeer.
Stehe ich auch drauf, ja.
Ich muss auch übrigens sagen, dieser VW Tayron ist nicht schlecht gemacht. So. Also der hat so von den Linien her und so mal wieder so ein bisschen europäischer für mich, für meinen Geschmack.
Ich mag die auch.
So ein bisschen ruhiger.
Ja, und eine Klarheit.
Ne? Und dann hat der Tayron ist ja, das soll ja der Nachfolger vom Tiguan Allspace sein, von diesem verlängerten. Und ist jetzt halt ein eigenes Modell geworden sozusagen. Und da stimmen auch die Proportionen. Also die Proportionen, Heck, Überhang, vorne Überhang, so die ganze, so das stimmt alles. Ist nur auch ein Riesenschiff. Ich weiß gar nicht, ob der noch kleiner ist wie ein Touareg, keine Ahnung. Sieht nicht so aus auf jeden Fall. Ein Riesendampfer.
Ja, doch, ist schon noch kleiner, aber ja, das
gut
ist halt
schon... Gut gemacht,
ja.
Muss ich schon sagen. Hat VW, den haben sie gut hingekriegt. Also muss ich schon, ne? Gibt ja viel, wo man... Letzter Zeit, also für Chinesenpassat, wenn ich den so sehe, also ich sage mal Chinesenpassat, wer so komisches Grinsegesicht hat und hinten auch so komische Arschbacken hat unter der Stusche, also so komisch, so verquollenes Design. Mhm. Und der Passat davor war richtig gut.
Mhm. Also, hat auch neulich, wer hat mir denn das erzählt? Oh Mann, von wegen, ja, ich, oh Mensch, ein Kollege, wer war denn das? Oh, jetzt ist es blöd und ich hörte den Podcast nicht, peinlich. Ein Kollege hat mir neulich erzählt, dass er mit jemand anders, Mitarbeiter von mir hat frei jetzt Montag, Dienstag und fährt mit einem Freund von ihm zur Autostadt, weil die da den Passat von ihm abholen, seinen neuen Dienstwagen. Mhm. Und dann hat er halt gesagt, pass auf, ich will mir erstmal angucken, deine Autostadt. Das will ich übrigens auch mal machen, also das interessiert mich schon sehr. Und dann sagt er, ja. Der Passat kostet 78.000, den er abholt.
Wie du was?
So, was? 78.000 für den Passat? Ja. Gut, da muss wohl alles drin sein und so. Und,
macht's ja nicht hübscher.
Nee, macht's. Vor allem ist das so irgendwie, das ist ja nicht mehr das, was man über den Passat denkt. Also ein Passat war ja eigentlich immer ein Auto, wie soll man sagen?
40.000 Euro Auto mit ein paar Extras, so, Punkt.
Ja, genau, und eben so groß wie ein E-Klasse-Kombi. So.
Ja, aber 78.000 Euro ist ja wirklich sowas von krank, von Passat.
Ja, das ist...
Die Welt verstehe ich nicht mehr.
Nee, die Welt ist da schon, was das angeht, wirklich ein bisschen strange, ja. Aber gut. Ja.
Oh, das ist ja krank, 78.000.
Ja. Gar nicht mehr so viel, ach, mehr so, muss man für den 964 ausgeben, der hier jetzt auch eingeflogen ist.
Nee, der
ist,
kostet 69.
Oh, echt?
Ja.
Oh, ich hätte jetzt gedacht, der ist teurer.
Nee, 69,9 C2 Cabriolet Tiptronic, ein 94er Modell. Das ist ganz geil. Später. Ja, später geht es gar nicht. Und dieses Schwarz-Metallic gab es nur 94, diese Nummer, die er hat. Und Hardy war Finder, der dachte erst, er wäre ganz tief dunkelgrün, weil das hat so einen Grünschimmer. Wenn er Neonlicht sieht. Und dieses Schwarz-Metallic mit dem Grünschimmer gab es nur 94 für 964.
Weißt du, wie es heißt?
Schwarz. es heißt wirklich Schwarz-Metallic einfach nur. Und innen drin ist er dunkel. Ist er in so einem Grauton, aber das ist auch wesentlich dunkler wie dieses frühere Grau bei Porsche. Und ist ist auch so ein Vollleder-Ding mit extra genähten Applikationen an den Türen und so weiter. Mhm. Hamburger Auto, ist in Hamburg ausgeliefert worden. 3 Besitzer aus sehr solvente Besitzer, aus sehr gutem Hause, wollen wir es mal so ausdrücken. Mhm. Ist 147 gelaufen, vor 4000 Kilometern ist der Motor überholt worden, der war auseinander.
Ah, schön, okay.
Und ein gutes Auto. So, Portemonnaie, Bescheckheft, so wie du es haben willst. Alle Schlüssel, alles da.
Genau. Ja.
Und der ist eigentlich ein Schnäppchen gegenüber dem Vesuvio. Der kostet nämlich 149.
Ja, Wahnsinn.
Gut, aber das ist ja auch der ist 993-2S ist nur mit das teuerste Modell neben dem Turbo. Und dann ist es halt ein Sondermodell, ne? Ist halt so.
Ja.
Genau, ja. Und dann habe ich ja den, oder Andreas von MF Motors hat den Y10 geborgen, den ich gekauft habe. Mhm. Den Selectronic. Mhm. Der steht jetzt bei MF Motors und da ist schon einiges dran zu tun. So typische Standschäden, Querlenkerbuchsen und ist alles kaputt.
Okay.
Und das sind die Teile, ist ja, das Preisniveau ist ja erträglich. Deshalb machen wir das direkt ganz neu, also ganze Querlenker neu, fangen jetzt nicht an, Buchsen zu tauschen oder sowas. Ne?
Ja, gut, kann man ja machen, genau.
Der wird einmal komplett gemacht und dann.
Wenn du dann noch gute Qualität an Teilen kriegst, das Thema Teilequalität. Da können diejenigen, die unseren Podcast hören, die ein bisschen schrauben können, davon Lieder singen. Das ist echt ein Thema. Das ist übrigens auch, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt das zweite Mal mir einen Warenkorb gepackt bei Rock Auto in Amerika. Und da ist es echt so krass, weil da die verschiedenen Teile, Qualitäten kannst du dann auch immer erkennen, auch meistens natürlich am Preis. Und dann gibt es eben Original, dann gibt es so die üblichen verdächtigen Marken und so. Und die bieten dir alles an. Die sagen, was du haben willst, kriegst du. Musst du halt bezahlen. Ne? Und das Krasse ist, dass die Pakete aus Amerika schneller da sind, als wenn du hier in Deutschland was bestellst. Also das geht per Luftpost raus und wenn du das am Mittwoch bestellst, ist es nächste Woche Montag, Dienstag da. Total krank. Und was mir besonders gut gefällt, man ist ja irgendwie, also du wirst jetzt lachen, aber du wirst das verstehen. Meine Sendung, die ich als erstes hatte, war aufgeteilt in 4 Pakete. Findet man erstmal doof, aber wenn man weiß, dass in jedes Paket ein Kühlschrankmagnet gelegt wird. mit, und zwar jetzt kommt's, mit Kundenautobildern. Das ist richtig geil. Das ist irgendwie richtig, richtig geil. Dann freust du dich darüber, wenn das 4 Pakete sind, weil du weißt, du kriegst nochmal 4 von diesen Aufklebern, die du dann auf deinen Kühlschrank an die Seite drauf machen kannst. Und ich habe ja so einen, der tatsächlich eine Seite Aluminium ist und frei steht und wo so ein paar Sachen dran gepinnt sind. Ja, das sind ja, du kennst das ja, wenn du freust dich ja auch, wenn du irgendwas bestellst und du kriegst eine kleine Tüte Haribo dazugelegt, das ist ja eigentlich nichts, aber trotzdem ist es eine nette Geste.
Das ist nichts, diese kleine Tüte.
Im Vergleich zu dem, was wir hier bekommen.
Ja, genau, wir haben hier so eine Kiste geschenkt bekommen von 2 sehr lieben Menschen aus der Schweiz, die hier waren, einen Tag, nachdem ich aus dem Museum zurückkomme. Und er ist nebenbei Schildermaler und die Kiste ist bemalt, da steht Zucker für 2/11 drauf. Und das 2/11-Logo, denkt mir, es wäre ein Aufkleber, das ist alles handgemalt. Und auf der einen Seite steht Jens Jens und auf der anderen Seite steht Frank Frank. Und lustigerweise ist es genau so angemalt, wie wir hier sitzen. Also es ist auch gedacht, dass die hier
zwischen uns
steht.
Ah, das werden wir einrichten können.
Damit es mal schön raschelt im Podcast, wie er gesagt
das
hat.
Das werden wir genauso einrichten. So ist die Idee. Ja, das ist cool.
Und weil es aus der
cool.
Schweiz kommt, ist natürlich der Boden mit kleinen Lindt-Schokoladentäfelchen bedeckt. Und dann ist so Berner Beeren und so die typischen Schweizer Süßigkeiten drin und bei Haribos auch. Und wirklich, das war total nett. Also die waren eine Stunde hier, haben ein bisschen über Autos unterhalten und die sind extra vorbeigekommen und haben die Kiste gebracht.
Mega cool.
Und die machen so eine Deutschlandtour, die gucken sich überall Museen an und nur so Autosachen und hatten uns hier eingeplant und für uns extra diese Kiste produziert.
Mega.
Krass.
Ja, mega.
Also diese Kiste ist aus der Schweiz hierher gefahren worden extra.
Nett, ja, ne? Verrückt.
Ja,
verrückt. Also aber wir haben sowieso die coolsten Hörer, die jetzt wieder einiges ertragen müssen, weil ich habe keine Ahnung warum, ich kann es auch im Moment nicht ändern. Facebook-Account. komplett down. Mein persönlicher, 2 aus 11, beide auch, sagst du, ne? Oder?
Nee, die sind da. Wir können nur nicht zugreifen. Die Accounts sind da.
Ja, also mein persönliches ist gesperrt und zwar mit der Begründung, dass eins meiner Instagram-Accounts, was da heißt, sonst was, also keine Ahnung, irgendein Name, den ich nicht kenne, gegen die Regeln verstoßen hat. Wo ich denke, also erstens, ich bin das nicht. Zweitens, warum ist mein persönliches Facebook-Account geclosed? Ich verstehe das alles nicht, ey Leute. Und ich habe auch irgendwie nicht die Muße und auch nicht die Zeit. Ich habe ganz, ganz viel zu tun im Moment. Wir sind wirklich, also gerade was den Job angeht, sind wir im Moment in so einer heißen Phase. Wir sind jetzt, haben jetzt gerade unseren, wir nennen das, also ist ein Infomemorandum, und zwar ist das so wie so ein Verkaufsprospekt der Niederlassung Lübeck erstellt. Das ist jetzt veröffentlicht worden und jetzt können andere Händler auf uns bieten. Und dann gibt es erstmal eine Phase, in der es jetzt Gebote gibt, die also sogenannte Non-Binding-Offer sind, wo die Leute sagen können, ich habe Interesse. Und danach gibt es dann drei, die sich rauskristallisieren, vermutlich drei, also ein paar, die sich rauskristallisieren, mit denen dann entsprechend Gespräche geführt werden, wo wir dann so Management-Termin haben und denen unsere Niederlassung vorstellen und die sich uns vorstellen. Das wird spannend. Also cooler Prozess, irgendwie echt nochmal bunt und passiert viel gerade. Und ja, ich kann mir halt ungefähr vorstellen, wer das dann so alles so sein könnte. Und
dann ist plötzlich der Facebook-Account down in der Phase.
Und dann ist gerade jetzt, nein, und es ist einfach blöd, weil ich kann das tagsüber in der Woche, kläre ich das nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass man bei Facebook anrufen kann, dann geht jemand ans Telefon und sagt, hallo, was kann ich für Sie tun? Ach so, ja, alles klar, Sie haben recht, wir machen das.
Da war ich jetzt wieder, ich muss nochmal ein Loblied singen auf den Landesbetrieb Verkehr West. Da war ich wieder und habe Kurzzeitkennzeichen geholt. Die sind da so nett. Und so auf die Minute wird dein Termin abgearbeitet. Eigentlich bist du noch, du kannst dich ja eine Viertelstunde vorher
einscannen. Vielleicht hast du da ein Vermerk.
Nee, weiß ich nicht. Du kannst ja vorher einscannen mit deiner Nummer da, mit deinem Zettel. Und du kommst dann auch noch vor deinem ursprünglichen Termin dran. Und die sind also unglaublich. Und auch die Sachbearbeiterin war total nett wieder. Und ich kenne das ja auch anders. Also ich habe ja viel über Zulassungsstellen geschimpft. Und auch hier im Mitte Ausschlägerweg, boah, also das heißt nicht umsonst Schlägerweg, glaube ich.
Ausschlägerweg, jetzt ja, wissen wir, warum das so heißt. Leckt
mich am Arsch. Ja. Das wirklich,
weil wenn du da sitzt und wartest, kriegst du Ausschlag.
Ja, kriegst du auch Ausschlag, kriegst du auch einen Schlag in die Fresse. Aber da in diesem kleinen LBV West, das ist alles so nett. Da steht noch ein Snackautomat, kannst dir noch ein Maß ziehen und einen fiesen Kaffee aus dem Vollautomaten oder so. Nett.
Ja, siehst du mal. Ja, siehst du mal.
Also es geht auch anders. Aber ich weiß, mit Hotlines ist scheiße.
Ja, das ist nervig. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie gelöst kriege und ich hoffe, dass es keinen Einfluss nimmt, auch noch auf andere Accounts. Es ist einfach super nervig. Und jetzt bin ich halt mal gespannt, ob das automatische Posten dann am Sonntag funktioniert für den Podcast. Mal gucken, ob das geht. Mal sehen. Keine Ahnung. Ist irgendwie strange. Ja, ist irgendwie alles strange. Also ich kann auch im Moment auf nichts zugreifen. Ja, verrückt. Also ich hatte Zwei-Faktor-Authentifizierung und Jens hatte auch Zugriff drauf. Also so richtig verstehen tue ich das nicht. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der das einfach besser weiß und irgendwie unterstützen kann oder Tipps geben kann, was auch immer. Keine Ahnung, was da los ist.
Ja. Keine Ahnung, davon ganz viel.
Keine Ahnung, davon ganz viel, ja. Ja, crazy. Ja, du hast auch ein paar Autos verkauft, ne? Und unter anderem so den fast taxifarbenen Porsche 944.
Pasadena Gelb, nicht taxifarben.
Ja, ist schon klar.
Ja, der ist verkauft, der Z3M ist verkauft. Am Montag kommt jemand wegen dem Fiat 850 Coupé, das steht ja auch schon lange. Dann am Montag kommt neu rein noch ein Lotus Elite, Baujahr 1960. Also Serie 1, da sind wir dann tatsächlich schon im 100.000-Euro-Bereich. Ne? Er glaubt es kaum.
Was kommt da? Was kommt rein?
Ein Lotus. Lotus Elite oder wie wir sagen, Lotus Elite.
Ja.
Serie 1.
Ja.
Traumhaft schönes Auto von der Form auch her. Und da liegen wir im 100.000-Euro-Bereich inzwischen. Für so ein kleines Auto. Unglaublich, ne?
Ja.
Den 944 hat eine wirklich sehr nette Familie gekauft. Die waren zweimal hier, erstmal am Samstag, du warst ja nicht da. 2 Stunden haben sie das Auto angeguckt, Sohn, Vater und Mutter. Und
ach, hoffentlich sieht man den Wagen mal wieder.
Den sieht man garantiert mal wieder. Der ist in Hamburg geblieben und
cool.
Eine, ja, die waren sehr nett. Sehr,
ja. Ne? Ja, cool. Ist halt ein Auto, finde ich, dass du, das hat einen hohen Wiedererkennungswert, weil ich habe noch nie ein Auto, ein 944 in der Farbe jemals im Angebot gesehen.
Ich schon, bei mir.
Nee, also, ja, du hast schon mal einen gehabt, oder wie war das?
Ich habe schon mal einen gehabt, ein Pasadena Gelb. Ja,
ist unglaublich.
Und jetzt kommt es auch mit braunem Stoff innen drin.
Ja.
Und wie der jetzige Besitzer den gekauft hat, das mal gepostet, habe ich gesagt, wo hat denn das Auto her? Den habe ich doch damals verkauft. Und dann gucke ich genau hin, ich sage, nee, habe ich nicht, weil den ich verkauft habe, der hatte kein Targa-Dach. Das war ja ein Targa.
Verrückt.
Und sonst genau die gleiche Konfiguration. Mhm. Und den habe ich verkauft vor 18 Jahren, im ersten Jahr Garage 11. Und er hat damals 8.900 Euro gekostet. Im Top-Zustand. Ja, den hat damals auch ein Vater mit seinem Sohn gekauft, weiß ich noch. Auch hier aus Norddeutschland. Wo der Wagen geblieben ist. Der war exakt in dieser Farbkombi. Und ich glaube, damit habe ich alle beiden jemals gebauten
Pasadena-Gelben
944 mit braunem Stoff gehandelt.
Ja, aber das ist wirklich, also ich will das nochmal betonen, ich habe diese Farbe sonst im Angebot einfach nie gesehen. Das wird dir ja wahrscheinlich genauso gehen. Siehst du nicht.
Siehst du so. Nicht. War auch jetzt der One-Off, der einzige,
und, den du kaufst. Und man muss ja sagen, dadurch, dass Porsche 924 und 944, wie man ja auch merkt, an dem Preis, den du gerade genannt hast, mal richtig billig waren. Und zwar, wenn sie nicht gut waren, haben die ja wirklich fast nichts gekostet. Ja. Also ne, da sind wir bei einem 924 bei 2.000 Euro gewesen.
Ich habe selber einen 924 Turbo für 5.000 Euro gekauft.
Siehst du?
Im guten Zustand.
Siehst du? Und was ist dann oft gemacht worden? Die sind umlackiert worden. Ja. Weil du gesagt hast, und damals, weißt du noch, da hast du irgendeinen Freund gehabt, der gesagt hat, ja komm, ich mach dir eine Lacke für einen Tausender. Weißt du noch? Hm? Oder? Dann hast du den Lack gekauft. Und dann hat er gesagt, komm, ich mach dir das. Und dann hat er alles abgeklebt.
Ja gut, aber 18 Jahre ist auch lange her, muss die Inflation nochmal mit einberechnen. Trotzdem hat er auch eine Wertsteigerung gehabt oder auch eine höhere Wertschätzung hat der Wagen auch heute.
Genau, das meine ich.
Das ist der Punkt.
Genau, das meine ich.
Weil gerade 924, 944, das war so Fußabtreter Porsche.
Ja, weißt genau. So, ja, das ist als Porsche nie ernst genommen worden.
Genau, richtig. Aber jetzt hat gerade der 944, da holt er stark auf.
Finde ich auch, abgesehen davon, dass ja auch zu Recht, weil 944 sich in den richtigen Konfigurationen auch richtig, richtig gut fährt. Ja. Also ein richtig, richtig sportliches Auto.
Ja, der auch. Der hatte ja hier Sportlenkrad, breite Reifen, also 215er genau. Reifen konnte bestellen. Und er hat Sperrdifferenzial gehabt.
Ja, genau. Siehst du. Also mir haben die aber immer gefallen. Das hat mir übrigens beim Porsche-Museum, ich will nicht sagen gefehlt, da stand ein 924, ein relativ einfacher. Aber da hätte ich mir jetzt mal gewünscht, dass das einer gewesen wäre in Gelb oder in Grün. Also so ein 76er in Gelb oder Grün.
Weißt du, so schön in diesem schönen grün Metallic oder so.
Ja, genau. Ja, völlig crazy. Aber dafür stand dort ein, und du wirst das Auto kennen, ich habe das wieder vergessen, die Story dahinter. Das ist nämlich eine ganz besondere Story. Und zwar dieser, warte mal, war das die, du wirst, ich muss dir das Auto zeigen, das Bild zeigen und dann wirst du sagen, ja klar, das ist doch der und der. Der Porsche Turbo Nummer 1 quasi. Kennst du den?
Der graue, silbergrau. Ja, aber das ist nicht der 1.
Ja, was steht aber hier? Also ist im Porsche-Museum steht 1, pass auf. Luise Piech erhält den ersten 911 Turbo im September 1974.
Ja, das ist der
erste. Zu ihrem 70. Geburtstag.
Das ist der erste Serienwagen sozusagen. Aber der erste Turbo, der auf dem Pariser Salon steht, sah anders aus. Der war in so einem Grausilber-Metallic mit weißen Porsche-Schriftzügen und weißen Porsche-Felgen und hat dann auch den kleinen Heckflügel vom Carrera 2.7 noch.
Okay.
Aber das ist nicht. Das ist vielleicht der erste Serienwagen, nachdem die Serienproduktion angefangen hat.
Ja, ganz cool ist, dass der halt diesen karierten Stoff hat und innen rot. Sieht toll aus. Also der ganze Wagen sieht wirklich toll aus.
Ja, ich glaube übrigens nicht, dass diese Schriftzüge dran waren an den Seiten.
Ich habe das auch gedacht. Ich glaube nicht, dass sie das damals überhaupt so mit, also der Schriftzug Porsche und dann eben mit dem karierten.
Glaube ich nicht.
Ja. Ja, hey, was ist denn da los? Glaube ich nicht. Ja, steht hier aber auch nicht, dass der nachträglich aufgebracht wurde. Oh. Ja, dessen Muster auch außen zitiert wird, steht hier.
Ja, aber wann zitiert? Ja.
Genau.
Der sieht ja auch viel zu neu aus.
Whatever. Whatever. Das Auto war auf jeden Fall schön.
Weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist, dass oft Leute heute in diesen Firmen, wie soll ich sagen, die sich mit diesen Sachen auseinandersetzen.
Nicht die sind, die als letztes den Anspruch haben und die Originalität auch teilweise gar nicht kennen.
Genau, richtig. Ist so.
Ja.
Und da bin ich manchmal ein bisschen entsetzt.
Ja. Same, same.
Und der, wie man behaupten kann, dass es der erste Turbo ist, das verstehe ich nicht. Ne? Ich zeige dir mal ein Bild, das ist der erste Turbo.
Ja.
Und das ist er wirklich. Und er sieht ganz anders aus.
Ja.
Ja, ja. Aber hier steht auch der erste 911, 930. Steht auch, wenn du es googelst, kommt das ja auch sofort. Das ist ein Bericht im Radical Mag gewesen. Und der stand auf dem, der, guck mal, der hat den großen RSR-Flügel praktisch in Wagenfarbe lackiert. Mhm. Und der stand auf dem Pariser Salon damals, 1973, wurde der präsentiert.
Tja. Ja, was auch immer. Wird vielleicht jemand dann aufklären können, der in dieser 911er Forensik
so tiefer drinsteckt. So sah das aus auf der Messe damals.
Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Ja. Das ist ja das Bild, was auch in den Quartettkarten häufig genommen wurde.
Genau.
Das kenne ich ja alles.
Und das ist der erste Turbo. Aber das ist ein bisschen schade, dass so Historie verloren geht, weil es falsch zitiert wird und falsch dargestellt wird. Naja. Und dann jetzt
das ist ja die gleiche Geschichte mit dem Even 100, sorry.
Ja gut, da ist ja alles richtig, du findest es nur falsch. Nein, ich weiß, aber ist ja so, auch bei dem Even 500 tatsächlich. Mhm. Also dass dann diese Fehlinformationen wieder weitergeben. Ja, das ist der erste Porsche Turbo, ne, ist es nicht.
Ja. Und das ist das, was ich finde, was bei in der Oldtimer-Markt, wenn die sich mit einem Auto dann komplett auseinandersetzen, dass die steigen so tief ein, dass sie sagen, jedes Wort wird jetzt hier zweimal auf links gedreht, das ist so. Dass das auch passt.
Das ist so.
Ja, sicherlich ist niemand unfehlbar, aber die Menschen, die wir kennen, und auch so ein Wolfgang Glaube, der würde das zum Beispiel einfach, wie soll ich das sagen, der würde das für sich selber nicht akzeptieren.
Nein, natürlich nicht.
Weißt du, ich weiß ist Gralshüter der Originalität.
Ja, ich bin ja auch tief in diesem 911G-Modell-Thema drin.
Ja.
Und ich weiß noch, wie das erste Mal dieser Porsche irgendwo aus dem Ärmel gezogen worden ist, dieser Turbo da,
den
du mir gezeigt hast. Und wurde gezeigt, und da stand der erste Turbo. Dann habe ich das gedacht, das ist so ein Quatsch. Ich habe es gelesen, habe das Bild gesehen, so ein Quatsch, das ist nicht der erste Turbo. Weißt, selbst ich weiß das ja. Ich bin ja auch nur ich arbeite nicht bei Porsche, weißt du?
Ich meine.
Ein bisschen schade so.
Ja, das merkst du aber bei einigen.
Aber deshalb will ja auch der Herr Senn übrigens Klassikleiter bei Mercedes werden, was hat er gesagt, ne? Aber solche Leute wie wir werden da ja gebraucht, damit die Geschichte mal wieder richtig präsentiert wird.
Ja, also ich habe für mich halt in dem Museum halt auch so gedacht, mir, also auch uns, würde man ja einen größeren Gefallen damit tun, wenn man uns die Halle öffnet, wo die Autos drinstehen. Ich brauche auch die Umgebung nicht, ich brauche auch die Zeitgeschichte nicht, weil die Zeitgeschichte kenne ich. Ja? Also man muss mir nicht mehr erklären, aber es ist für mich, es ist alles beeindruckend. Ich bin mir sicher, wenn du die gesamte Ausstellung siehst, und jetzt kommt ja auch eine Sonderausstellung im April, das finde ich auch gut, zum Thema Youngtimer. Aber da bin ich halt auch mal gespannt, wie der Ansatz ist beim Thema Youngtimer, weil ich glaube, man traut sich an bestimmte Baureihen dann ja noch gar nicht so richtig ran. Und deshalb fand ich es gut, dass man einen Panamera in das Porsche-Museum stellt, ja, auch gerade so einen der allerersten Serie, weil es halt ein Meilenstein ist. Und bei Mercedes, im Mercedes-Museum, kann ich mir vorstellen, dass der Youngtimer-Ansatz wahrscheinlich so etwas anders definiert ist. Also ich glaube nicht, dass da ein Auto drinsteht, Baujahr 2010 zum Beispiel. Ich glaube, das ist dann eher Baujahr, keine Ahnung, 96, ein gelber SLK so und ein grüner CLK. Ne? Das sind aber die eigentlich jetzt an der Schwelle sind zum Oldtimer. Das dauert jetzt nicht mehr lange. Wir haben 2025, der SLK wird jetzt 30 Jahre alt nächstes Jahr.
Krass, ne?
Ja.
Ja, ich bin ja die ganze letzte Woche mit dem Smart Roadster gefahren und wirklich ein paar Mal angesprochen worden auch.
Mhm.
Und gestern in der Milchstraße habe ich geparkt.
Mhm.
Und da kommt so ein Ladenbesitzer raus. Oh, was ist das denn? Das ist ja toll, so ein kleiner Sportwagen. Und das ist 20 Jahre alt. Der hat mir das nicht geglaubt. Der hat mich angeguckt mit ganz großen Augen. Wie, 20 Jahre alt? Ich so, ja, der ist 20 Jahre alt. Der wird seit 20 Jahren gar nicht mehr gebaut.
Ja.
Ja, also. Ne? Also, du hast jetzt ganz oft Autos, die siehst du, denkst du dir, du kannst es nicht mehr einordnen. Wenn du dann plötzlich an irgendwelchen Autos so ein Hakenzeichen, wie, guck mal, wir gucken gerade auf den E30, selbst das sieht doch schon komisch aus, dass der ein Hakenzeichen hat. Irgendwie, ne?
Ja, ja.
So gefühlt. Aber ja, ja, der ist 42 Jahre alt. Ist doch krass.
Ja, ja.
Da kommst du so, ne? Da siehst du aber, wie gut die Autos geworden sind, ja, weil die so lange im Verkehr waren, dass man das nicht mehr wahrnimmt, dass sie schon alt sind.
Ja,
das heißt, die sind ja lange gefahren, weil die lange fahren konnten. So, ne? Weil die eine bestimmte Qualität auch haben.
Ja.
Die Autos, ne?
Ja, ja.
Die Autos sind gerade in den 80er Jahren, finde ich, haben die richtige Sprünge gemacht, nur was die Qualität, die Langzeitqualität angeht.
Ja, ja, klar. Gut, andere Rostvorsorge nachher auch und so.
Ja, auch technisch. Ne? Ja. Also,
das ist erst danach wirklich wieder schlechter geworden irgendwann. Scheiße.
Ja. Und heute ja, ist es so, geht so.
Heute weiß man es einfach nicht.
Ja, Rost weiß ich nicht, aber nee, so technisch, puh. Es gibt so einige Autos, da hätte ich ein bisschen Schiss vor, die lange bewegen zu wollen.
Ja, es ist auch, ich habe jetzt gerade, der hat einen hohen Reiz, du wirst lachen, aber er hat einen hohen Reiz. Ich habe in Spanien jetzt gerade wieder in der perfekten Konfiguration BMW 850 entdeckt.
Puh.
Genau, puh, genau. Warum ist er perfekt? Er ist Mauritius blau, er ist innen drin grau, es ist ein 850 geschaltet. Es ist eine spanische Erstauslieferung, er ist spanisch Heckheft gepflegt. Aber, jetzt kommt's, er hat das elektronische Fahrwerk, ja, wo du schon sagst so, scheiße, das hast du, hast heute, ehrlich gesagt, keinen Vorteil daraus, außer den riesen Nachteil, den du dabei hast, dass jede Sache, die daran kaputt ist, richtig viel Geld kostet und dich vor ein kaum lösbares Teileproblem stellt, ja, und ein 850i geschaltet, der ein guter Driver ist, der ist auch im guten Zustand wirklich, aber eben 277.000 gelaufen. Oh, ey, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Das kannst du eigentlich nicht machen. Das kannst du eigentlich nicht machen. Und ich finde aber, was mich daran reizt, ist ja wirklich zu sagen, okay, ich habe einen BMW 12-Zylinder geschaltet. Diese Kombination hat es bei keinem Auto danach dann noch gegeben. Das einzige Auto, wo es das halt in der Form noch gab, war ein Jaguar. Wenn man jetzt mal von irgendwelchen Supersportwagen absieht, die ich jetzt nicht damit vergleichen möchte. Mhm. Eigentlich ist es super cool, aber boah, ey, das kannst du, im Grunde ist das kein Auto für mich, weil wenn es das einzige Auto ist, was man hat und man sagt, okay, wenn da was dann kaputt geht, dann mache ich das halt, ich habe die Kniste in der Hinterhand, dann funktioniert das. Aber so ein Auto hinzustellen, nicht zu fahren, kannst du vergessen.
Ist doch egal.
Ja, ist doch egal. Bei mir meinst du, ne?
Ja. Ja. Du stellst sie eh nur hintereinander, ist doch Wurst.
Ach, Mann. So, Jens, es wird Zeit für Quartett Roulette. Ja. Wir spielen dieses Schmidt-Spiele-Ding hier aus den Mitte 90ern mal durch. Ja. Gucken, was da so passiert. Ja, 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 ja. Das haben wir ja letztes Mal schon gehabt. Hoffentlich nicht das gleiche Auto.
Wie soll man das denn raten?
Dann gib mir doch einfach einen guten Tipp.
Das kannst du nicht raten.
Nee?
Das Modell, wie willst du das denn raten?
Ach ja, naja, das war ein Ford Fiesta Futura. Auch so ein...
Gab's das? Gab's gar nicht.
Doch, das gab's. Das war ja die letzte Ausbaustufe, als das Auto auch gab als Mazda.
Ja, aber Futuro war denn so, hier mit dieser
Der Front, Futura dieser, hatte, genau, das war...
Stoßstangen und diesen kenne ich nicht
mehr. Das war wie so eine Modellpflege.
Ja, ja.
Habe ich übrigens genau so ein Auto... stand in der Anlage, wo ich mal Urlaub gemacht habe in Mallorca. So ein Futura tatsächlich. Ja, in dunkelblau.
Dunkelblau ist ja auch eine super Farbe für Spanien.
Ja gut, das war ein deutsches Auto. Waren alles Deutsche da. Haben ihre Autos damit rübergenommen. So. Er will mir, so wie du guckst, willst du mir einen Tipp geben, aber den weiß ich sofort. Also überlegst du, was du trotz stattdessen sagst.
Wenn dir eine Einzeldrosselklappenanlage das Toupet vom Kopf reißt.
Dann fährst du einen M3.
Ist richtig, ein
M3. Ah, M3 Cabrio.
Oh. Hä? Wie hast du das denn jetzt geraten?
Ja, Einzeldrosselklappe ist doch klar.
Ja, aber...
Was aber? Klar, M3. M3 Cabrio, geil.
Ach, meine Tipps sind zu einfach.
Ein E36 Cabrio war damals auch, das war so ein, wie sagt man, Fliegenfänger, ne?
Ein M3 Cabrio.
Ja, das war schon hart, das Ding, ne?
Ja, am besten in Dakar-Gelb. So.
Dakar-Gelb oder eben auch in diesem Lila-Ton. Mega, mega Auto.
Das kann ja wohl nicht sein, dass du hier so schnell rätst.
Das darf das ja wohl nicht sein. Das
ist langweilig für unsere Zuhörer.
Ja, es ist vor allem das langweilig, weil du mich dann nicht irgendwie 10 Minuten lang durchbeleidigen kannst, weil ich es nicht errate.
Ja, ist richtig.
Okay. Pass auf, heute machen wir es mal anders mit dem Tipp, Jens. Mal gucken, wie gut du dich mit dem auskennst, was du gehandelt hast. Eins der wenigen Autos aus den 90ern, was du mal in einem Zustand verkauft hast, komplett auseinandergenommen und neu aufgebaut.
Was, in den 90er Jahren? Mhm. Komplett auseinandergenommen und aufgebaut.
Mhm. Ah, geil. Und es ist kein Kit-Car. Also normalerweise sind deine Zustände ja...
Habe ich einen Corrado verkauft?
Ja, das ist der Corrado, es ist der Corrado.
Habe ich wirklich, ein ganz krankes Auto war das, ne?
Ja, ja, das ist ja besser so... Besser wie neu. Also da gab es ja Bilder von dem Corrado, die sahen ungefähr so aus wie dieses Bild, was die Autobild immer macht, wenn die ein Auto auseinandernehmen.
Ja. Der Corrado, stimmt, boah, der war geil, oder?
Ja.
Der einzige Corrado, den ich hier verkauft habe.
Weißt du, was ich gerne machen würde? Am liebsten mit der Autobild. Die werden ja jemanden haben, der diese Autos auseinander nimmt, ne? Weißt du, was ich meine, ne?
Für diese Bilder da.
Ja, genau. Ja. Das würde ich gerne mit meinem E500 Limited machen und ihn danach mit all den Teilen, die kaputt sind, danach heile wieder zusammenbauen. Aber das Problem ist, glaube ich, das Auseinanderbauen, ne? Mhm. Ist einfacher als zusammenbauen.
Nee, da hast du auch. Ich habe hier war heute jemand, der hat sich den Volvo 240 angeguckt.
Ja.
Und der hat einen XC70, so ein 2-4er,
ja.
Ganz selten in beige. Und dann sind die Kunststoffteile unten dunkelbraun gewesen.
Okay,
Und
okay.
Der ist neu lackiert worden. Mhm. Und der Lacker, oder der es auseinandergebaut hat, hat beim Auseinanderbauen einen Clip oder eine Nase abgebrochen von dem Kunststoffteil, was auf der Tür sitzt.
Ja.
Wo soll das herkommen in braun? Nach langem Hin und Her hat er bei einem holländischen Händler eine komplette Tür gekauft, wo das braune Teil unten dran war. Aber das Teil kriegst du nicht.
Weißt du, das Geile ist nur, du kaufst die Tür, wo das Teil unten dran war und musst dann aber zusehen, dass du es abkriegst, ohne diese Nase das wieder kaputt zu brechen.
Das klappt ja, wenn man ein bisschen... Das ist ja das Problem von... Also, ja, wie soll ich sagen? Ich habe letztens den Fall gehabt, ein Auto, wo... Der Besitzer hatte das Armaturenbrett nachträglich beledern lassen und das Auto hatte einige Elektronikprobleme heute. Und Andreas, weißt du, wenn die Handwerker keinen Bock haben, der das Armaturenbrett beledert hat, hat es ja rausgenommen. Ne? Ein Fachbetrieb in Hamburg für viel Geld. Und hat alles, was man zerstören konnte an Elektronik, also an Verbindung, zerstört.
Ja,
und dann... Weißt du, hier mit flotte Hexe wieder zusammengesteckt, so ungefähr. Ja, totale Scheiße.
Hä, wieso? Selbst dafür sind Heißklebepistolen erfunden worden.
Genau dafür. Und Strapse.
Heißklebepistolen ist auch so. Weißt du, wir haben zu Hause auch eine. Und immer, wenn meine Frau das Ding an die Steckdose steckt, ne, frage ich als erstes, Schatz, was hast du vor?
Und nee, dann, wir haben die nur zum Basteln,
Konrad. Ja, genau, zum Basteln geht das nämlich. Ja. Aber ansonsten, echt, also man kann damit nichts reparieren. Glaub nicht, das ist keine Reparaturmethode.
Und zur Hilfenahme von heißer Hexe und Schrapsen war versucht, die Elektrik irgendwie da wieder reinzufriemeln. Mhm. Ja, kann nicht funktionieren. Echt nervig.
Oh, war ja.
Okay, in dem Sinne, wir gehen auch basteln.
Yes.
Nee, jetzt Wochenende und Sonnenschein. Und
dann mit Gabi ganz allein.
War sehr schön, dass wir mal wieder für euch einen Podcast aufgenommen haben. Es hat mir letzte Woche gefehlt.
Ah, das ist schön zu hören. Guck mal. Ey, Emotionen, echte Emotionen.
Ja, echte Emotionen. Ich hätte gar keine, die ich beschimpfen kann. Nach der Arbeit, wenn ich mich hier abreagieren muss.
Weißt du, wie die Folge heißen wird? Am Ende kann man das ja sagen.
Ja.
Drachen im Museum.
Wie?
Drachen im Museum.
Drachen im Museum.
Tschüss. Also, tschüss, mach's gut.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.